glaube, dass es total wichtig ist, dass man was macht im Leben, was einen glücklich macht und was einen erfüllt und wo man Spaß hat dabei. Und wir auch da echt darauf achten, was wir verbauen, weil wir bauen ja Gärten für Generationen. Und was ich ja total wichtig finde, wir reißen den Garten nicht ab, sondern der Garten wächst mit der Familie. Also es ist ja auch so, wenn da der Besitzer, also die Familie der nächste Generation kommt oder Veränderung und auch der Garten vielleicht andere Wünsche da sind und wir arbeiten mit den Gärten von meinem Opa weiter und das macht mich halt total glücklich. Wie findest du raus, ob ein Label was wert ist? Du musst es testen. Aber ich bin wirklich einen Tag nach meiner Hochzeit zu einem Lehrgang gefahren. Also ich habe kirchlich geheiratet, fette Party, 180 Leute, habe die Geschenke noch ausgepackt und bin zum Naturgartenlehrgang gefahren.
Hochzeitsreise.
Ohne meinen Mann, mit meinem Papa. Genau, Hochzeitsreise war Gott sei Dank nach der Standesamtlichen. Ein paar Tage Paris, genau. Ich folge euch seit Jahren über Zeitung, Instagram. Ich habe euch schon ganz oft in den Rosentagen besucht und ich weiß, was ich will, weil ihr mir das schon alles gezeigt habt und jetzt habe ich dieses Grundstück. Ich habe eine Klebekollage, was ich alles möchte und jetzt gehen wir zusammen in die Planung. Das ist ein Traum.
Das ist Wahnsinn.
Das ist ein Traum und am besten dann noch so, das ist meine Familie. Das
sind Selbstverwirklichung, ja.
Voll.
In purer Form.
Aber das.
Wir haben so eine schöne Abschlussfrage. Mhm. Ich weiß nicht, ob du die schon mal gehört hast. Wir wollen, der Terz Wendeburg ist ja auch hier vorne irgendwo im Bus, also nicht bei uns, aber irgendwo
da. Schön, der ist auch dabei.
Ist auch mit dabei.
Da freue ich
genau,
mich.
Und irgendwann kriegen wir vielleicht mal unsere Doppelseite in der Dega. Und stell dir vor, wir bekommen die und du hast das Glück, dass du ein Zitat auf diese Doppelseite großen Lettern quasi draufstehen kannst, als Botschaft für alle, die diese Zeitung lesen, also alle aus der grünen Branche. Was würdest du da draufschreiben?
Also.
Das macht das Schneiden einfach.
Ja. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge.
Nicht so laut.
Entschuldigung.
Mach nochmal.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Digital Mobil Vernetzt. Hallo Thomas.
Hallo Tobias.
Jetzt machen wir wieder, wo erreicht dich gerade? Nee, ne?
Wir haben gerade gar nicht gesagt, wo wir gerade. Doch, haben wir gesagt, wo wir sind?
Ja.
Okay. Okay, ja. Ja, stimmt.
Ja. Wo sind wir denn jetzt? Sind wir schon in Österreich?
Sind wir in Österreich, Jan? Er glaubt noch nicht.
Er glaubt noch nicht, okay. Also kurz vor Österreich, auf der Knumox KSV bewusst besonders.
Genau.
Tour nach Kroatien. Und wir haben gerade unsere erste offizielle, sag ich jetzt mal, Folge aufgenommen mit der Balbina Fuchs. Und das war ein mega Einstieg für diese Tour, würde ich sagen.
Genau. Mein Herzensthema, das hatten wir letztens schon bei Terz, wo ihr sagtet, es gibt doch gar nicht so viele Naturgartenfirmen. Und das wäre ja ein Trend, der wäre gar nicht so.
Das wäre nur in deiner Blase.
Genau, in meiner Blase. Ja. Haben wir jetzt endlich mal jemanden gehabt, der in meiner Blase sich befindet. Ja. Das war eine ganz tolle Folge, auch weil wir natürlich viele Sachen angerissen haben. Auch das Thema Nachhaltigkeitsbericht haben wir angerissen. Wir haben auch mit Zertifikate gesprochen, gerade wie wichtig solche Auszeichnungen sind für Firmen. Wir haben ein kleines Firmenporträt tatsächlich jetzt gemacht mit der Firma Fuchs baut Gärten. Und,
für Entwicklungsgeschichte, Familienunternehmen, Tradition, Bezug zum Umland, also sehr schöne Folge.
Ja, also auch viel, glaube ich, wo ihr euch kleine Sachen euch abgucken könnt oder schauen könnt. Oder vielleicht habe ich da noch nie dran gedacht oder spannend, dass ich vielleicht das und das umsetzen kann bei mir in der Firma. Viel auch natürlich um Branding, um das Thema von vorhin wieder aufzugreifen von der letzten Folge. Und wie kann ich meine Firma langfristig entwickeln, dass die zu mir passt, zu den Mitarbeitern, die ich habe, die ich anziehen möchte und die Kunden, die ich haben möchte.
Ja,
genau.
Ja, viel Spaß beim Zuhören.
So, Babina, wenn du gleich irgendwie mit der Technik hier, mit der Halterung irgendwie was hast, ne, dann kann ich dir natürlich da irgendwie bei helfen.
Darf ich die auch ein bisschen halten oder soll ich die einfach so dahin schmeißen?
Gerne halten, also gerne, weil wir werden ja auch mal ab und zu Kurven fahren.
Dann mache ich
gerne auch mal irgendwie so, genau. Aber es hat extra so gedacht, dass man es nicht die ganze Zeit irgendwie in die Hand halten muss, ne?
Das ist das.
Und was auch gut ist, dass der Abstand schon stimmt, oder? Weil das war nämlich bei uns letztes Mal, dass manche dann so gemacht haben und dann, dann.
Ja, schon. Also ich versuche mal so ein bisschen zu pegeln. Du bist jetzt auf der 3. Wenn ich dich zu laut pegel, hörst du es, dann fängst du an zu rauschen, ne?
Ja.
Weil wir in einem Bus sitzen und das wäre natürlich doof.
Ja, okay, wir wollen kein Rauschen.
Man kann natürlich einiges irgendwie rausschneiden und korrigieren, aber das wollen wir irgendwie nicht. Genau.
Ja, wir nehmen ja hier ein paar 20 Folgen auf insgesamt.
Das ist
Und wir schneiden die ja selber und produzieren die selber. Deswegen müssen wir, halten wir meistens die Arbeit oder versuchen wir das mittlerweile so, dass es die Nacharbeit irgendwie in Grenzen hält, oder?
Ich habe da echt Respekt davor. Ich habe das Glück, dass mein Nachbar und Freund, der Ben, das beruflich macht und wir so zu einem Podcast gekommen sind, weil er einen Vorzeige-Handwerker-Podcast brauchte.
Ah, okay.
Genau, und er hat mich dann dahin geführt, dass ich jetzt einen Podcast brauche.
Sehr gut, ja.
Ja, es passt ja auch. Also Podcast ist ja auch sehr intim. Ne? Man hat Leute direkt in den Ohren, man ist direkt mit denen im Alltag immer dabei. Und gerade ihr wollt ja eure Mitarbeiter und eure Firma ein bisschen präsentieren. Das ist natürlich super, ne? Employer Branding. Das hatten wir in der Folge hier vor. Da haben wir über Branding gesprochen und es ist natürlich auch ein super Medium, was man da nutzen kann.
Ja.
Auf jeden Fall. Wir hatten gleich nach der Podcast-Folge wieder Bewerbungen.
Ach ja?
Echt? Also wir haben keine Mitarbeiterprobleme. Wir haben eher gerade so, dass wir überlegen, wen wir noch nehmen.
Ah ja, wie viele Mitarbeiter habt ihr aktuell?
70.
70. Wie viel im Büro?
17.
17, okay.
Aber es sind auch Teilzeitkräfte im Büro dabei. Also alles Vollzeit.
Okay, krass. Ja, das ist gut. Aber als Gärtner von Innenbetrieb auch immer Fokus auf Privatgärten?
Nicht nur. Also ich würde es eher nennen spannende Projekte. Also wir hatten jetzt ein ganz tolles Friedhofsprojekt. Großer Friedhof in Iffeldorf.
Ja, sehr entspannte Gäste.
Ich glaube, ich muss ein bisschen noch ans Mikro, glaube ich, ran.
Ja, das kann sein.
Sorry. Also,
ich wollte das nicht.
Entschuldigung. So? Geht das?
Ja, du musst gucken, dass das auf dich zeigt.
Ja, das macht mich näher her. Ich kann mich aber auch so ein bisschen vorbeugen. Warte mal. So? Besser?
Ja, also ich denke schon, oder?
Ich finde das gut.
Okay, ja, du bist der Technikgott hier. Ich bin da nur...
Gott, ich werde schon Gott genannt.
Ja.
Hallo, guck mal, Beförderung.
Ja, von Technik Thomas zu Technikgott. Kannst du dich...
Aber Technik Thomas ist, finde ich, wieder mit TT, finde ich schon... Lass uns dabei bleiben.
TG ist doof.
Genau. Ja, herzlich willkommen bei uns hier im Podcast-Bus bei Bina. Du bist unsere erste, ja, würde ich sagen... Richtige Gästin, würde ich sagen. Gästin Janet.
Gruß an Dominik.
Nein, aber schon. Wir sind gerade gestartet in München an der Allianz Arena und wir haben dich auf dem Weg mitgenommen als ersten Gast. Und genau, gestartet sind wir gerade mit mega vielen Menschen. Es war richtig, richtig krass zu sehen, wie viele Leute da mitfahren.
Ja.
Und der Bus müsste irgendwie vor uns sein, sagst du?
Ich weiß, ich sehe ihn noch nicht.
Also viele Leute, die das hier nur hören, ich gucke nach hinten und die anderen mal gucken nach vorne.
Guckt einfach mal ins Video rein, da seht ihr das.
Genau, und wir fahren jetzt gerade den beiden Bussen hinterher.
Genau, der Fahrer, der Jan von GeoCapture, macht das hier sehr souverän und abgeklärt, auch gestern schon. Also auch nochmal Dank an GeoCapture Friedhelm, dass wir den Bus haben dürfen, mega gut. Genau, und jetzt haben wir hier sozusagen die Reise. Geht jetzt für uns auch eigentlich so richtig los, das meinst du
mit erst? Ja, das meinte ich, so vom Gefühl her. Ne? Das andere war eher so, man fährt hin erstmal aus dem schönen Münsterland erstmal über Solingen und dann nach München, bis man erstmal da ist. Das dauert dann natürlich.
Genau, und jetzt haben wir die Balbina Fuchs hier. Und genau, wir haben jetzt ganz neu für diese Podcast-Tour uns was anderes überlegt, um die Gäste ein bisschen besser vorzustellen. Und haben gedacht, wir machen so eine Schnellfragerunde einfach mal. Um ein bisschen besser zu sehen, okay, wie du tickst, was sind so deine Vorlieben. Genau, dann würde ich einfach mal anfangen. Und genau, ich würde mal die Frage stellen, Pflasterstein oder Naturstein?
Naturstein.
Naturstein, okay.
Netflix oder Kino?
Netflix.
Beet oder Rasen?
Beet.
Sehr gut.
Was ist dein Lieblingsort auf der Welt?
Da, wo meine Lieben sind.
Sehr gut.
Sehr gut. Perfekt. Dann hätte ich, glaube ich, noch eine. Regen stört dich oder gehört einfach dazu?
Als Gärtner.
Den brauchen wir.
Ja, okay.
Ich mag Regen.
Sehr gut.
Magst du dich mal vorstellen für die Leute, die dich nicht kennen?
Also, hallo, ich bin die Balbina Fuchs. Ich werde jetzt dann 40 Jahre alt. Ich bin Mama von 3 Kindern, glücklich verheiratet. Und ich bin Diplom-Ingenieurin im Garten- und Landschaftsbau. ich bin in der grünen Branche aufgewachsen, würde ich das mal nennen. Das ist bei mir in der DNA. Mein Opa hat unseren Familienbetrieb gegründet und das war 1961, also das ist auch schon eine Zeit her. Nächstes Jahr ist 65. Betriebsjubiläum.
Oh cool, krass.
Und wo mein Opa gestartet ist, waren es halt am Anfang nur er, dann irgendwann der erste Lehrling und die Gesellen haben halt noch bei uns in meinem Elternhaus gewohnt. Also das war früher total üblich, dass dann meine Oma, bist ja dann auch mit voll in der Firma dabei, auch für die gekocht hat damals. Ja, also wirklich. Der Geselle mit dabei, der Lehrling mit dabei, ein Familienbetrieb. Und auch das Sekretariat war in dem Privathaus meiner Familie. Und das sind auch meine ersten Erinnerungen noch, dass das Büro quasi im Haus noch ist, wenn ich Oma und Opa besucht habe. Und es war halt mitten am Betriebshof. Und wenn meine Eltern waren zum Beispiel auf einer Japanreise, damals mit dem Verband, und da durfte ich relativ klein bei Oma und Opa halt lange Zeit für diese Japanreise auch wohnen. Und da habe ich die Erinnerung an dieses alte Büro, die Baumschule, dass man da halt am Wochenende, wenn Kunden geläutet haben, jetzt schon einen Apfelbaum oder einen Ginster verkauft hat.
Ja.
Und halt einfach also, ja, Pflanzenlieferung am Freitag, ja klar, gießt du da als Kind mit.
Ja.
Oder Opa schützt irgendwas vor Hagel, ja, da bist du mit Folie mit on Tour. Ha? Also das ja. da einfach...
Wann saßt du das erste Mal auf dem Bagger?
Total früh. Also ich sag mal, ich kann mich wahrscheinlich nicht an meine erste Baggertour erinnern, aber ich glaube, die erste bewusste Erinnerung ist Schneeräumen, weil das natürlich, also auch, hört sich
Gewächshäuser
auch...
Gewächshäuser und so auch dann?
Gewächshäuser nicht, aber Schneeräumen bei uns, weil wir so abgelegen wohnen, dass der Betriebshof erreichbar ist.
Ah, okay.
Und Schnee von Bäumen räumen, also das schon.
Ja, ja, ja.
Und da ist aber auch der Schnee früher viel wilder gewesen als jetzt. Also wir hatten da im Oktober auch mal einen Meter Schnee und da musstest du räumen und das sind meine ersten Maschinenerfahrungen mit dem Opa, mit dem Lader, Schneeräumen, wo du auch mal selber fahren darfst, selber lenken darfst, das Kind. Also Laderängste hatte ich keine.
Hast du das Gefühl, wenn du da nach Hause kommst, dass alles so klein geworden ist? Verstehst du das? Also ich habe das Gefühl, wenn ich nach Hause komme, weil wir haben das damals ähnlich gehabt und dann kommst du so nach Hause und denkst so, weil... So als Kind auch ins Büro und so weiter und dann fängst du auf einmal dir den, nicht den Kopf zu stoßen, aber so in etwa?
Nee, weil das sich mit mir ist das gewachsen. Das ist das, also das Büro ist dann schon bei meinen Eltern. Wir sind dann, wo ich 6 war, ins Betriebsgelände gezogen und dann wurde das Bürogebäude, wo ich 6 war, gebaut. Also quasi neben dem Privathaus ein großes Bürogebäude. Alle haben zu meinem Papa gesagt, hey, völlig maßlos, riesengroß, Holz, sehr auch schon toll, jetzt immer noch nachhaltig und schöner Bau. Und jetzt war es so, dass wir so froh sind, weil wir schon ausgebaut haben, weil wir sonst schon wieder zu klein gewesen wären. Und genau, und ich bin dann mit meinen Eltern meine ganze Kindheit im Betriebshof aufgewachsen, wo die Lieferwagen neben dem Kinderzimmer gestartet sind und du eigentlich immer mittendrin bist im Geschehen, im Garten- und Landschaftsbau. Und dann habe ich natürlich in der Pubertät gesagt, nee, also das mache ich auf gar keinen Fall.
Ja, ja.
Man muss ja rebellieren so ein bisschen. Ganze Zeit selbst und ständig und immer diesen Gartenthema. Und dann bin ich Bankkauffrau geworden. Also so, dass ich sage, ich will was haben mit festen Arbeitszeiten. Habe auch damals gesagt, wo ich in der Lehre gut Geld verdiene und weggehen kann. Mhm. Und muss ich aber sagen, ist auch nicht schlecht, wenn man betriebswirtschaftlich eine Vorbildung hat.
Mhm.
Und genau, und habe dann erkannt, meine Eltern haben auch das gut gemacht. Die haben mich immer zu allen Landschaftsbautagungen mitgenommen und zur Landschaftsbautagung. Also es war immer...
Pflichtprogramm.
Ja, es ist so einfach schönes Programm. Und dann habe ich echt gesagt, nee, jetzt mache ich nochmal eine Kurve, hol's Abi nach und studiere Garten- und Landschaftsbau in Weinstephan.
Ja.
Und war dann da an ein paar anderen Betrieben. Und dann habe ich gesagt, jetzt steige ich ein ins Familienbetrieb und habe dann, das war glaube ich 2010, mit meinem Papa die Geschäftsführung bei Fuchs baut Gärten, bin ich eingestiegen.
Ah, okay, das ist schon ein bisschen her, ne?
Ja, genau. Ja. Also das war schon vor 15 Jahren.
Ja.
Und ich hatte schon immer vor, dass ich Kinder kriege. Und das musst du halt als Frau auch ein bisschen mit einplanen, dass du sagst, du willst eine Firma übernehmen. Du musst die Firma ja gut kennen und die Strukturen, bevor du dann sagst, jetzt arbeite ich Teilzeit.
Also ganz viel mit Verantwortung auch. Ne? Also dass man, wenn man was hat, dass dann auch die Person da ist. Also Fokus dann aufs Wesentliche.
Es gehören ja auch, also da hängen ja auch wirklich Familien dran. Also das ist ja das, was du in einem Familien, es ist ja nicht nur meine Familie, die an einem Familienbetrieb hängt, sondern bei uns hängen da wahrscheinlich 170 Familien, wenn man jetzt, ja. Also wir haben auch welche, wo die Familie auch bei uns arbeitet, deswegen nicht ganz 70 Familien.
Aber nicht bei euch wohnt.
Ja genau, die wohnen nicht mehr bei
also
uns.
Also das heißt, arbeitet die ganze Familie, also Ehepaar, was das bei euch arbeitet dann?
Ja, oder? Wir haben auch einige Paare bei uns in der Firma, die sich in der Firma kennengelernt haben, in der Firma verliebt. Ja. Und es gut läuft, wollte ich noch dazu sagen.
Muss man immer trennen.
Spannend.
Total schön.
Ja. Wir haben immer mal überlegt, ob wir dieses Thema mal irgendwie aufmachen. Als Frau im Gartenlandschaftsbau, im Handwerk allgemein, ist ja auch erstmal schon mal so ein anderes Feld, oder?
Also für mich war es noch nie ein Thema. Ist, glaube ich, auch so ein bisschen Charakterthema, weil es für mich eigentlich überhaupt keine Rolle spielt, noch nie, ob jemand jetzt ein Mann oder eine Frau ist.
Ja.
Und ich auch, glaube ich, ein selbstbewusster Mensch bin. Also ich denke mir halt immer, es gibt spannende Situationen. Und ich glaube, wenn du nach dem Studium deine erste Bauleitung übernimmst, dass das immer aufregend ist, egal ist, ob du ein Mann oder eine Frau bist.
Ja.
Und ich denke mir halt dann immer so, wenn ich was loslege, Baustelle, Schultern durchdrücken. Ich habe mal Ballett getanzt, da hat meine Ballettlehrerin immer gesagt, alles eine Frage der Haltung. Mhm. Groß machen, Schultern richtig setzen und dann aber los hier.
Ja.
Und ich finde es total wichtig, dass man fachlich gut informiert ist. Das war mir auch total wichtig, wenn ich in einen Betrieb einsteige, dass ich Ahnung habe. Und deswegen war mir das total wichtig, dass ich eben dieses Diplomstudium durchziehe. Und es war für mich kein einfaches Studium. Also ich habe einige Prüfungen wiederholt, ich habe ziemlich viel gebüffelt, einfach um auch Fächer zu schaffen, so wie Vermessung ist jetzt nicht meine Stärke. Oder,
aber Vermessung, ich meine, da steckt ja schon das Vermessen im Namen. Also.
Da ist was dran, aber ist bei der Baustelle nicht so ganz optimal. Aber, oder Maschinenbau musste ich mich richtig einarbeiten, da musste halt da mal einen Bagger, einen Lader zeichnen können, alles beschriften können, die Teile kennen. Das finden jetzt meine Jungs großartig, dass Mama alle Maschinen kennt und das beschreiben kann.
Aber wohnt ihr jetzt auch am Betriebsgelände dann? Oder?
Aktuell nicht, weil quasi das ist das Schöne, alle noch leben. Also das Elternhaus, meine Großeltern wohnen auf der einen Hälfte und auf der anderen Hälfte meine Mama. Und ich und Ludwig, muss man dazu sagen, mein Mann ist ja mit in die Firma eingestiegen und hat meinen Namen angenommen. Und dann hat er gesagt, er arbeitet mit mir und meinen Eltern zusammen. Es ist vielleicht nicht schlecht, wenn wir nicht auch noch zusammen wohnen. Genau, so ein bisschen Abstand.
Ja. Und darfst du auch eure erste Folge hören, die ihr aufgenommen habt in eurem eigenen Podcast? Da geht ihr natürlich noch mal ein bisschen detaillierter drauf rein.
Ja.
Genau.
Ja.
Sorry. Ja. Ja, alles gut.
Aber es ist jetzt nicht abwegig, dass wir vielleicht mal Richtung Firma ziehen würden, also wenn sich da was Gutes ergeben wird. Aber wir wohnen auch sehr schön im Naturschutzgebiet. Also.
Okay. Ja, also ich finde es immer schön zu sehen, wenn so ein Unternehmen dann auch weitergeführt wird, auch in der Familienhand bleibt und wenn man auf so eine Tradition dann zurückgucken kann, das ist doch
Echt
was Schönes, oder?
Ja, wunderschön.
Aber du hast ja auch gerade selber gesagt, du wolltest eine Zeit lang nicht, hast Bankkauffrau dann sozusagen Ausbildung gemacht, dann irgendwie merkt Galabau zurück. War das denn von deinen Eltern irgendwie, wurde das irgendwie fokussiert, dass du zurückkommst oder war das?
Nein, gar nicht. Also natürlich ist, ich glaube, das merke ich jetzt, seitdem ich Mama bin, dass es natürlich schön wäre, wenn die Firma weitergeführt wird. Aber ich glaube, dass es total wichtig ist, dass man was macht im Leben, was einen glücklich macht und was einen erfüllt. Und wo man Spaß hat dabei. Und wenn man das für sich entdeckt, dann brauche ich auch keine Work-Life-Balance, weil eine Work-Life-Balance brauche ich nur, wenn die Arbeit belastend ist. Aber bei mir ist es so, dass eigentlich mein Alltag, also mein Leben mich glücklich macht. Und dann ist es auch schön, wenn man für die Firma unterwegs ist.
Also brauchst du nur Urlaub, wenn du mal wieder Maschinen zeichnen musst?
Maschinenzeit, das ist eine gute Frage. Also Urlaub ist halt schön, um die Welt zu entdecken, würde ich mal sagen, und seinen Horizont zu erweitern.
Ja. Wie war das so in der Belegschaft, jetzt als du damit richtig gerechnet, 25 ungefähr, dann die Geschäftsführung übernommen hast? Das ist ja relativ weiß ich nicht, jung, Alter ist auch wieder so ein Vorurteil, finde ich. Also Alter, ja. Alter sollte man es auch nicht festmachen, aber
also
es gibt ja diese Bedenken dann
zu
wahrscheinlich.
Zu der Zeit, wo ich eingestiegen bin, war unser Büro gerade am Limit leistungsmäßig. Und es war auch so lustig, ich habe dann am Anfang gesagt, ja, gibt es für mich hier überhaupt was zu tun? Ja, da haben alle gelacht. Ich bin gekommen, zack, Tisch, PC drauf und dann war der Schreibtisch voll.
Okay.
Und wo ich gekommen bin, ist ein Kollege, der war da einfach, der hat da eine Auszeit gebraucht, ist dann ja quasi, hat da eine Pause gemacht und ich habe dann sofort den seinen, das war glaube ich nach 2 Monaten Einarbeiten, habe ich den seine Projekte übernommen. Und oh, da war auch so ein Millionenprojekt dabei, Privatgarten mit Schwimmteich und Bachlauf und das war richtige Herausforderung. Das ging aber nur, weil ich ein sehr erfahrenes Baustellenteam an der Seite hatte, wo mich damals der Erdl-Michi auch super begleitet hat. Der ist mir nicht in den Rücken gefallen. Ich habe natürlich auch nichts gesagt, was ich nicht wusste. Also wenn ich mit dem Architekten und dem Bauherrn auf dem Gelände war, das waren Dinge, wo ich mir gedacht habe, ui, Notiz, nachher mal abklären mit der Truppe, was, wie wir das lösen. Und das finde ich super wichtig, wenn man von was keine Ahnung hat, nichts Falsches zu sagen, sondern sagen, ich habe eine super Truppe, wir haben Know-how in der Firma, ich kläre das ab und ich melde mich, wenn ich es weiß.
Wie hast du es geschafft, dass es nicht als Schwäche wahrgenommen wird von den anderen?
Ja, indem, dass man auch vieles weiß.
Ja, wenn man das bei jeder Frage sagt, dann ist das natürlich...
Nein, dann bist du Depp. Also du musst schon, das ist der Grund, also du brauchst eine solide Ausbildung, wo du gutes Fachwissen mitbringst und im Optimalfall auch neues Wissen mitbringst, wo die anderen sagen, hey, cool, wusste ich noch nicht. Und das ist, glaube ich, total wichtig und auch sich manchmal was zutrauen.
Hat dein Vorgänger das ähnlich gemacht oder war da so ein Bruch drin, dass er immer so gesagt hat, so und so und so wird das jetzt gemacht und die anderen haben sich so auf ihn verlassen und die Verantwortung ihm abgegeben, weil jetzt hast du ja denen ja auch viel Verantwortung gegeben.
Genau, also das ist, denke ich, bei uns in der Firma schon immer so, dass wir unser, also im Optimalfall, es gibt ja immer mal Sachen, wo es hängt, ist ja eine Kommunikationssache, aber wir nutzen schon unser gesamtes Wissen und wir sind ein Team. Weil wenn alle an einem Strang ziehen, dann läuft es in die richtige Richtung und dann sind alle stark und jeder hat auch mal schwache Momente oder nicht so einen guten Tag und den kann vielleicht ein anderer auffangen. Und und wenn es in einem Team einem nicht gut geht, dann hoffe ich, dass der rechtzeitig auch mit mir spricht, dass wir gemeinsam eine Lösung finden können, weil das Schlimmste ist, wenn du dann erst einen weinenden Kollegen hast, der es weggedrückt hat, weil er keinen enttäuschen wollte und du dann auf einem ganz anderen Level einsteigen musst.
Wie ist das jetzt bei euch? Treffen die sich dann morgens alle 70 Leute bei euch an der Firma? Morgens stehen sich alle im Kreis gegenüber und dann geht's los? Oder? Weil manchmal kriegt man sowas natürlich dann auch mit. Im ersten Moment den Gang des Mitarbeiters, Blickkontakt oder nicht. Wie ist da drauf?
Genau, komm da mit Augenringen. Ja, genau. Wo ich eingestiegen bin, war das wirklich so, wir hatten so einen offenen Vorbau, wo die Einteilungstafel hing. Und die Einteilung habe ich auch eine Zeit gemacht bei uns in der Firma. Es war für mich super, weil ich dann auch erkannt habe, weil bei uns haben alle Hausnamen, Spitznamen, Familiennamen, dass 3 Menschen eigentlich eine Person sind, war eine gute Erkenntnis beim Kommen. Und dann auch wirklich die Maschinen, was ich alles brauche, dass man das nochmal richtig gut lernt. Und bei der Einteilung war es halt super, weil sich das ganze Büro und die ganzen draußen Kollegen getroffen haben. Das vermisse ich jetzt ein bisschen, weil das hat sich bei uns geändert wegen der Größe, weil wir auch in einem Wohngebiet wohnen. Der Betriebshof ist zu klein geworden. Wir haben ein Erdenwerk dazu bekommen. Wir haben Lagerplätze. Wenn du wächst, du hast mehr Maschinen. Es waren halt einfach bloß, ich glaube, 5 Garagen hatten wir und die waren irgendwann voll. Und,
wie groß wart ihr denn damals, als du da übernommen
hast? Also wo ich eingestiegen bin, waren wir 20 bis 25 den Dreh.
Okay.
Genau. Und in der Zeit, wo mein Mann und ich gemeinsam waren, waren wir, denke ich, 30 bis 40, wo wir auch beide gearbeitet haben.
Ja.
Und eben jetzt die 70, also das sind irgendwann Grenzen erreicht. Und da, wo früher noch 2 LKW standen, ist auch jetzt mein Büro drin. Also wir haben quasi die Garagen auch mit als Büro umfunktioniert. Und es war auch logistisch toll, weil wir in den Bergen liegen und du musst ja mit den Lieferwägen erst dann nach Grünwald, Tegernsee, Starnberger See fahren und du musst raus aus dem Tal. Und es wurde ja auch immer mehr Verkehr, muss man auch echt sagen. Mhm. Und dass wir gemerkt haben, wir stecken fest. Und ich meine, kein Kunde ist glücklich, wenn du erst 9:30 auf der Baustelle anfängst.
Ja.
Und das war dann auch eine Geld- und auch eine Ressourcenfrage. Und wir sind dann eben nach Reihersbeuern, das ist Tölz raus, haben meine Eltern, bin ich sehr froh, das alte Militärgelände von den Amerikanern sich ein Stück gekauft damals. Und da ist unser Betriebshof Erdenberg und jetzt auch ein Büro. Die Einteilung findet da auch statt. Es sind eigentlich jetzt immer 3 bis 4 feste Mitarbeiter auch draußen. Wir haben einen ganz tollen Mitarbeiter, den Simon Klaus, der hat bei uns schon gelernt, war bei Technikerschule, hat bei uns im Büro als Techniker gearbeitet und macht jetzt die Einteilung draußen. Und er macht das richtig gut, weil der einfach jeden kennt, alles weiß, das ist super. Und jetzt treffen wir uns eben im Erdenberg in der Früh und starten da. Und es ist aber halt manchmal so, dass nicht alle Büroleute deswegen jeden Tag ins Erdenberg fahren. Und da,
wie weit ist das so weg, wenn man jetzt...
Eine halbe Stunde.
Eine halbe Stunde, okay.
30 Minuten.
Ja,
ja, vielleicht, nee, das ist übertrieben, von mir daheim sind es 30 Minuten, 20 Minuten von der Firma. Mhm. Und je nach Verkehr auch. Und das sind halt nicht alle immer da. Und du kannst halt auch nicht sagen, oh, ich plotte noch schnell einen Plan aus, war am Anfang auch so ein Thema und gib dir den noch mit, weil da musstest du ihn dabei haben. Und jetzt haben wir aber alles auch vor Ort, dass man noch was ausdrucken kann, gemeinsam Kaffee trinken kann. Ludwig macht auch Personalgespräche am Morgen, dass man sagt, man trifft sich ein bisschen früher, redet mal zu zweit was durch. Oder halt dann abends, wenn man wieder zurückkommt. Mhm. Genau, Azubi-Ausbildung findet auch im Erdenberg statt. Wir haben auch oben so einen schönen Raum, wo man sich zusammensetzen kann, wo man zusammen Dinge besprechen kann, verbessern kann.
Ah, okay.
Genau, ja. Und es wächst. Also der Turm wird höher. Ich muss mir jetzt künstlerisch auch mal was überlegen, dass es wieder hübsch aussieht.
Und Erdenberg heißt, ihr macht eure eigenen Substrate auch, oder was?
Genau, das war uns auch total wichtig. Es gab mal kein Erdenberg und meine Eltern haben das wirtschaftlich sinnvoll gefunden, weil du weit fahren musstest, um Erde und auch die Erde zu bekommen, die du möchtest, wo kein Plastik und kein Mist drin ist, sondern gute Erde. Und wir haben ja auch Erde, die wir wieder mitbringen, also dass man die auch wirklich siebt, wiederverwendet. Und das war in meiner Familie schon immer ein Thema, nutze die Ressourcen sinnvoll, die du hast. Mhm. Und du musst es ja auch aufbereiten, trocken halten ist ein Riesenthema, dass man es überdachen kann. Und dann hat aber die WGV ist dann nicht weit weg von uns gebaut worden, was den wirtschaftlichen Gedanken dann ein bisschen zunichte gemacht hat. Aber wir haben jetzt Erden, die halt nur wir haben, zum Beispiel so Rasengittersubstrat, das extra dafür gemischt wird oder Teichlehm, den auch viele Kollegen bei uns einkaufen, was wir sehr schätzen und schön finden. Oder auch Kollegen, die sagen, hey, ihr habt einfach tollen Humus da, tollen Oberboden da, ich mag das, was ihr da drin habt. Und wir auch da echt drauf achten, was wir verbauen, weil wir bauen ja Gärten für Generationen. Und du tauschst ja nicht die Erde so oft aus. Also da ist auch die Frage, was ist vorhanden beim Kundengarten, was bringen wir da ein? Und am besten so, dass der Garten immer noch da ist. Also für das ist jetzt auch mega schön. Wir haben jetzt Kunden, da hat mein Opa den Garten angelegt. Mit einem Kollegen, das ist bei uns Wasensteiner, ist so ein Familien, da ist der Sohn jetzt bei uns und der Vater hat mit meinem Opa den Garten gebaut und die Polygonalplatten, die da verlegt wurden, tut jetzt sein Sohn quasi weiter, also da geht die Terrasse, der Ausbau weiter. Und was ich total wichtig finde, wir reißen den Garten nicht ab, sondern der Garten wächst mit der Familie. Also wie, es ist ja auch so, wenn da der Besitzer, also die Familie der nächste Generation kommt oder Veränderungen und auch der Garten vielleicht andere Wünsche da sind und wir arbeiten mit den Gärten von meinem Opa weiter und das macht mich halt total glücklich.
Was war denn die Intention zu sagen, okay, von ich sag jetzt mal 20 Leuten, 30 Leute, okay, aber jetzt auf 70 nochmal zu verdoppeln. Ist das so passiert oder war da ein klarer Plan?
Ja, nein, also was bei uns ganz ein großes Thema ist, wir bilden leidenschaftlich aus, schon immer. Und das ist auch total süß, der erste Lehrling von meinem Opa, der Matna Michi, ist auch schon in Rente und hilft jetzt meinem Opa im eigenen Gemüsegarten, der bei uns in der Firma ist. Und ich habe gesagt, Michi, hey, wieso bist denn du angerufen? Ich mache das richtig gerne, hat er gesagt für den Klaus, weil halt bei uns im Frühlingsalltagsgeschehen, wenn Opa sagt, heute ist ein guter Tag zum Kartoffelstecken, da sofort dann auch eine Mannschaft hinzustellen, ist manchmal nicht so einfach. Und dann sagt Opa, ich rufe Michi an. Und wir bilden im Schnitt 2 bis 3 Lehrlinge, so der Standard im Lehrjahr aus. Wir hatten aber schon Lehrer, da waren es 5 oder 6.
Mhm. Wow.
Und wir haben auch immer, das wächst, also das heißt, wir nehmen nur Lehrlinge, die bei uns ein Praktikum gemacht haben. Wir haben unglaublich viele Praktikanten, die bei uns durchwandern was halt nur geht, weil die fahren ja im Lieferwagen mit, so viel Platz wie auch ist.
Ja.
Und auch sinnig geplant von der Jahreszeit, dass dann der auch eine schöne Baustellenerfahrung hat, also jetzt nicht im November.
Wo kommen die Praktikanten her?
Die kommen bei uns vom Ort hauptsächlich, aber vom Landkreis würde ich jetzt sagen. Also wir haben viele Lehrlinge, die aus der Mittelschule Lengries, Geisach, aber auch Bad Hölz, Realschule haben wir auch. Wir haben aber genauso Gymnasiasten oder Studienabbrecher. Wir haben Quereinsteiger. Wir haben auch, ich sage das immer, Jugendliche mit ganz viel handwerklichem Potenzial. Weil nicht nur, weil du ein guter Schüler bist, hast du auch handwerkliches Potenzial, sondern uns interessiert auch der Mensch. Aber er muss ins Team passen. Also das macht keinen Sinn, wenn ich sage, ich habe einen auf dem Praktikum dabei und ich würde es gern machen und unsere Mannschaft sagt, der passt da nicht dazu. Dann muss ich auch sagen, das geht da nicht.
Und wie vielen Praktikanten macht ihr dann Auszubildende?
Das ist eine gute Frage. Also ich würde jetzt mal sagen, wir haben immer so 20 Praktikanten, würde ich sagen. Und davon sind dann 2, 3, 4 unsere Azubis.
Krass. Ein richtiger Wettbewerb dann unter denen, oder?
Ja, es ergibt sich so. Also es ist sehr, also wenn wir jemand, wenn wir sagen, es tut uns leid, es werden zu viele, dann rufe ich eigentlich, nehme ich einen Hörer in die Hand und frage die Galabauer um mich rum, hey, ich habe eine coole Bewerbung, wie schaut es denn aus, hast du einen Platz frei? Und wir haben eigentlich noch nie jemand allein stehen lassen, weil ich finde, die Branche braucht Azubis. Und wenn ich zu viele Bewerbungen habe, dann weiß ich, und dann rufe ich da an, wo ich weiß, die sind glücklich.
Ja.
Wir haben auch schon Azubis von Insolvenzen übernommen oder wo ein Azubi unglücklich war, wo einfach die Ausbildung nicht optimal stattgefunden hat, da ermöglichen wir auch, also das haben wir schon mehrfach gemacht, dass wir dann jemanden durch die Ausbildung gebracht haben. Genau.
Habt ihr auch Werker?
Wir haben auch Werker. Wir haben auch Werker, die ich ganz vergesse, dass sie Werker sind, weil sie völlig vollwertige Gesellen sind bei uns. Und also wir haben jetzt erst, der Hubert, glaube ich, war unser letzter Werker, der fertig geworden ist. Das ist einfach ganz ein toller Mitarbeiter auch. Und das macht, also ich finde einfach, das macht Spaß. Und wir haben auch eine Unterstützung von der, von die uns bei der Ausbildung dann begleiten, wo die in der Schule Hilfe bekommen noch mehr. Und wir haben ganz tolle Ausbilder. Also der Rupprecht von Sigritz, unser Ausbilder, der macht das schon ganz lang. Der macht das großartig. Und der Edmüller Tobi und die Freiseisen-Kathi, das sind, also wir sind ein Team. Und ich könnte es auch gar nicht alleine stemmen. Also früher habe ich Berichtshefte auch mal selber korrigiert und den Ruppi entlastet. Jetzt bin ich wieder total froh, dass Ruppi die Berichtshefte korrigiert, weil das einfach auch Arbeit ist. Weil es gibt ja auch die, wo einfach durchunterschrieben wird. Aber wenn du den Azubis was beibringst, Pflasterworkshops machst, wir waren gemeinsam auf Schloss Linderhof, um die Begeisterung von historischen Gartenanlagen uns anzuschauen. Du einfach mit den Pflanzenkunde machst, das ist echt einfach, und genau, und deswegen jetzt die Kurve, um die Frage auch wieder zu bekommen, wir bilden für uns aus, ich bilde nicht für die Konkurrenz aus, also wenn einer sich mal verändern möchte, mal in einem anderen Betrieb arbeiten möchte, finde ich das schön, aber ich bilde ja für uns aus und das ist der Grund, warum wir wachsen, weil wir bilden nur aus, wenn wir den jungen Leuten bei uns auch eine Perspektive bieten können. Das heißt, wenn ich sage, ich bilde 3 Gesellen aus, 2 bleiben da, dann hast du ein stabiles Wachstum und die Firma wächst.
Aber hat sich dadurch das Arbeitsumfeld verändert, wo, also bei den Kunden, wo ihr denn arbeitet, wenn man jetzt sagt, okay, wir hatten vorher 20 Leute, war vielleicht super ausgelastet, jetzt bei 70 Leuten?
Also wir haben den Luxus zu sagen, dass wir in unserem Umfeld gut Arbeit finden haben, sehr viel Nachfrage nach gutem Handwerk da ist. Wir sanieren leider auch, also es ist schön, dass wir es reparieren können. Wir sanieren auch einiges, wo wir quasi Baustellen übernehmen. Muss man auch technisch versiert sein, dass man da sagt, man muss prüfen, auf was baut man, was wurde da verbaut, müssen wir es nochmal rausreißen, hat ja einen Grund, warum man was saniert.
Ja.
Und wir werden auch oft mal von Kollegen angerufen, die sagen, boah, hey, können wir Experten von euch was fragen, wir hängen gerade in der Baustelle. Das finde ich auch total wichtig, miteinander. Also ich sehe uns auch, sagen ja auch immer, oh, da ist der Konkurrent bei euch gleich daneben so. Und ich sage, das ist kein Konkurrent, das ist ein Kollege.
Ja.
Und wenn man das hinkriegt, dass man in seinem Umfeld auch gemeinsam an einem Strang zieht, dann hat man auch ganz viel gewonnen. Weil manchmal ist es so, dass man vielleicht nicht genügend Mitarbeiter für ein Projekt hat, dann kann man auch mal sagen, hey, machen wir das zusammen. Oder wir haben das auch oft, dass welche sagen, hey, ihr habt Biotoptechnik, ihr seid Biotoptechnik-Partner, ich würde gerne einen Teich bauen. Können wir das zusammen machen, dann machen die den Aushub und wir bringen die Technik und erklären, wie das läuft. Das ist schön.
Hast du da nicht Angst, dass die anderen das Wissen dann abgrasen?
Also ich glaube, dass es so viel Wissen auf dieser Welt gibt, dass alle genügend Wissen sammeln können, oder? Also ich muss sagen, ich sehe so viele murksige Gärten, es tut mir echt leid. Also ich kriege ja immer das Weinen, wenn ich manchmal so in die Gärten schaue. Also lieber habe ich Menschen, die mehr wissen, als Menschen, die weniger wissen, oder? Dann gibt es mehr schöne Gärten und mehr Natur. Seid ihr da bei mir, oder?
Auf jeden Fall. Was mich nur interessieren würde, ist ja schon ein sehr, also finde ich, schnelles Wachstum irgendwo, obwohl ja gut 15 Jahre. Ja, okay.
Die Firma gibt es dann 65 Jahre. Ja, also,
und genau. Wie sehen das deine Eltern, die Entwicklung? Weil die waren ja irgendwie bei 20.
Meinst du, ob das ob die sich noch identifizieren mit der Firma?
Absolut. Also das sind ja alles Füchse. Also wir haben das ja alle eintätowiert bei uns irgendwie. Nein, also ich glaube, mein Opa ist sehr stolz. War auch in dem, ich habe mit meinem Opa einen Podcast aufgenommen, der ist noch nicht online, habe ich mich getraut. Mit 92 hat er sich in eine Podcast-Situation getraut und hat mit mir über das auch gesprochen, wie er sich damit jetzt fühlt. Und ich glaube, er versteht nicht ganz, was Ludwig und ich noch im Garten machen. Das, glaube ich, ist was bisschen Befremdliches, dass ich eigentlich immer am PC sitze. Dass ich auch über so Dinge spreche, wie dass ich Instagram, Homepage, Podcast, war ihm auch nicht so ganz klar, wie das jetzt den Kunden was bringt, dass wir da in das Mikro reinsprechen.
Ja.
Aber ich habe gesagt, du, die hören das dann wie im Radio. Okay, das finde ich gut. Radio, das ist sein
Bus. Ist ja so ein Radio, dass man sich aussuchen kann, wann man es hört.
Und genau, wenn die Augen nicht mehr so gut sind, dann weißt du, hey, Radio ist eine gute Sache. Und genau, und er macht da alles mit. Und wir machen jetzt gerade was, das freut mich so von Herzen. Wir hatten, der Arzbach ist bei uns verbaut worden vom Wasserwirtschaftsamt. Und da wird das Grundstück davor, möchten wir jetzt einfach in einen schönen Garten investieren. Also nicht unbedingt einen Mustergarten, aber einen schönen Ort mit viel Stauden, mit tollen Sträuchern, mit für die Natur was machen. Und es war oft so, dass unser eigener Betriebshof immer nur eine Lagerstelle war. Also eine Baumschule, der Ort der Krüppel, die sich wieder erholen sollen, die ausgetauscht werden oder die zu viel waren, eingeschlagen werden. Und immer, wenn was schön war, ist es rausgerissen worden und wieder zum Kunden. Also ich weiß nicht, das kennen, glaube ich, viele Galabauer.
Ja.
Und das will ich nicht mehr. Ich möchte, dass die Pflanzen sich einwachsen. Ich möchte, dass die sich ihren vollen Habitus entwickeln können. Ich möchte ein Schild hinmachen und dem Kunden sagen, das kommt raus, wenn es 10 Jahre wachsen kann. Und das möchten wir, also Ludwig und ich jetzt. Und da haben wir meinen Opa abgeholt. Also er versteht, er sagt, vielleicht können wir uns das leisten, so einen schönen Garten bei uns. Ja. Aber das machen wir jetzt. Wir haben jetzt wirklich mal schöne Sträucher gekauft und tolle Staudensituationen, weil wir mehr Staudenblühfläche dem Kunden ans Herz bringen wollen. Und wir wollen vor allem zeigen, wenn es gut eingewachsen, gut geplant ist, dass es nicht viel Pflegeaufwand ist.
Ja.
Und das müssen wir in Muster zeigen und wollen dann da auch unsere Auszubildenden, auch das, die Stauden zum Lernen, also einfach das, was auch schon viele Kollegen haben. Aber mir geht es weniger darum, dass ich jetzt sage, ich zeige ganz viele unterschiedliche Pools oder unterschiedliche Platten, sondern mir geht es persönlich um Pflanze.
Cool.
Mega gut. Ja. Du hattest in der Vorbereitung geschrieben, Umweltzertifizierung.
Genau, das war mein erster Gedanke, so typisch auch so ein bisschen deutsch. Ich werde einen Nachhaltigkeitspodcast machen. Welche Zertifikate habe ich denn schon? Und ich habe mir gedacht, ich habe da auch echt die Infos mitgebracht, weil da unsere Firma schon immer sehr aktiv war, weil du ja dem Kunden, ich finde halt, ihr kennt doch das, auf der Verpackung steht doch oft Öko drauf und es ist kein Öko drin.
Ja.
Oder jeder sagt so, ja klar, bin ich nachhaltig, ich baue ja Gärten. Hm? Aber das ist leider nicht so.
Aber genau so ist, wenn man sich dann auskennt, dann weiß man, ach, das Label ist nichts wert.
Genau. Und das ist auch so, wie findest du raus, ob ein Label was wert ist? Du musst es testen. Du musst es prüfen. Du musst schauen, was habe ich denn bei diesem Label drauf? Kriege ich es geschenkt? Kann ich es kaufen? Oder ist da was dahinter? Und ich habe mich dann so in unsere Firmenhistorie begeben und habe festgestellt, also wir waren bei Ökoprofit, heißt es, Zeitraum 2001 bis 2010 dabei. Und das ist auch von unserem Landkreis, ist es sehr, also Landkreis und Region und Wirtschaftsregion auch, wurde das gemacht und wir waren da, ich glaube, Starter. Also meistens bei meinem Papa kann ich sagen, Fred war immer vorne mit dabei. Wir waren da bei den Startern mit dabei. Und Ökoprofit hast du dann quasi eine PDF bekommen, wo du abarbeiten musst mit Excel-Listen. Und du hattest dann so am Anfang, ja, was tue ich denn da? Und dann wirklich, welchen Sprit verbrauche ich, welchen Strom beziehe ich, welche Lieferanten habe ich, wo kommt mein Beton her, welche Mengen an Diesel verbrauche ich. Also du musst so wirklich, und das hat halt, denke ich, auch am Anfang auch viele abgehalten, du musst halt tun. Ha?
Also ja, ist es sehr viel Pflicht, aber das haben wir auch mal gemacht.
Genau.
Also dieses nervige in Bilanzen irgendwie nachgucken oder Lieferscheine wälzen oder irgendwelche Kilometerstände mal durchchecken und so. Aber dann hattet ihr, also ich habe wahrgenommen, bei den Ökoprofit sind meistens eher die Industriefirmen dabei gewesen.
Nein. Das muss ich jetzt, genau, da muss ich jetzt nochmal lernen. Also ich habe mir das, da kommt nämlich gleich noch was. Ja. Wir haben auch EMAS-Zertifizierung gemacht.
Okay, lass uns immer bei Ökoprofit.
Ich wollte nur sagen, dass der Ökoprofit uns auch was gebracht hat, weil der wirklich auch fürs Handwerk gut funktioniert hat. Und das wirklich haben wir dann so lange gemacht, bis wir gesagt haben, okay, wir müssen jetzt nicht mehr mitmachen, weil es ist so eingespielt bei uns, dass man sich diese bestimmten Zahlen anschaut und diese Umstellung gemacht hat, dass es irgendwann keinen Sinn mehr ergeben hat.
Aber was heißt gebracht? Also ich meine, man kann natürlich irgendwie Berichte und so weiter machen, aber ich finde es halt immer gut, bei Sachen, die ich irgendwie rausfinde, dass ich dann auch irgendwas anpasse, verändere.
Genau. Ja. Und das haben wir halt bei jeder Teilnahme auch immer gemacht. Also wir haben halt immer gesagt, okay, wir stellen den Strom um auf unser Tölzer Kraftwerk oder wir haben jetzt diese Möglichkeit, E-Autos haben wir, wir überlegen ja immer, oder
bei 2001 seid ihr damit angefangen, sagtest du?
Also bei uns war, genau, 2001 war mir Ökoprofit. Und ich meine, wir sind jetzt 25 und manche hören das zum ersten Mal. Ha?
Also, ja.
Ich muss sagen, wir sind da schon lang auf dem Weg. Und auch Biotop-Partnerschaft sind wir schon seit 30 Jahren, was ja auch ökologisch ist. Und es war meiner Familie schon immer wichtig, dass da der Weg weitergeht und dass Garten- und Landschaftsbau eben nicht automatisch grün ist.
Ja.
Auch wenn er grün von jedem empfunden wird, weil wir ja Gärten bauen.
Das Schöne finde ich auch bei diesen Ökoprofit, es gibt auch, glaube ich, viele Firmen, die machen da einmal mit, um dieses Zertifikat zu bekommen. Der Unterschied ist aber dann, wie bei euch, wenn man dann wirklich wie 10 Jahre da mitmacht, man muss wieder neu zertifiziert werden.
Das ist auch nicht mehr so anstrengend. Das wollte ich ja auch noch dazu sagen, dass am Anfang denkst du dir, oh Gott,
ja,
du brauchst die Excel-Listen, du brauchst die Routine, du brauchst die Kontrollstellen, du musst auch mal, aber es wird alles eingespielter.
Ja.
Also bei wem, wo du dranbleibst, du kannst auch sagen, okay, ganz ehrlich, der Bereich macht für mich keinen Sinn. Der Bereich ist mir wichtig. Und dann kannst du auch sagen, das nehme ich daraus mit und das entwickelt mich als Firma weiter. Und dann wird es interessant.
Und ist das auch in der Außenwirkung wichtig für die Kunden quasi? Oder gucken eure Kunden danach, ob ihr da zertifiziert seid? Oder?
Ich glaube, dass wir so wahrgenommen schon werden, weil doch der Fuchs ja schon immer da, weißt du, Zeitung Ökoprofit, EMAS-Zertifizierung, Umweltpakt, sind sie doch auch dabei. Also das ist ja sowas, das liest du immer so über die Jahre. Der Landkreis nimmt es wahr und ich glaube, wenn du was stabil tust, dann bist du da einfach abgespeichert. Das ist genauso, wie wir ganz viel für Sportvereine machen und unglaublich viel für Kinder, Ernährung und Sport machen, weil uns das am Herzen liegt, weißt du irgendwann, diese Firma ist sozial engagiert. Und das gehört für mich auch alles zusammen. Ich passe auf meine Kollegen, auf die Mitarbeiter, auf die Region und da, wo ich lebe, weil ich gern da lebe. Ha?
Ja. Wir rutschen ja in dieses Thema Nachhaltigkeit rein, ne? Und einmal bei Nachhaltigkeit haben wir immer diese drei Bereiche. Auf Englisch finde ich es irgendwie cooler, weil es sich cool anhört. People, Planet, Profit. Und was ist denn die andere Zertifizierung, wovon du gerade gesprochen hast?
Also ich habe dann eben diese EMAS-Zertifizierung, die haben wir einmal wirklich durchgezogen. Also das war... Das ist eigentlich eine Zertifizierung, würde ich jetzt sagen, mehr für den Industriebereich, die nochmal High Level ist. Also das heißt, da wo du beim Ökoprofit anfängst, geht es da nochmal echt nochmal noch mehr Zertifizierung, noch mehr Papier, noch mehr Kontrolle, noch mehr Organisation. Und ich muss sagen, ich glaube, unsere Sekretärin, die Rosina, die war da beschäftigt mit dieser EMAS-Zertifizierung. Das war echt, also ich fand das auch, also mein Papa ist ein Vorreiter und vorreiten kannst du nur, wenn du sagst, ich probiere es aus.
Ja, aber auch viele Fehler machst natürlich.
Und aber auch Sachen machst, wo der andere sagt, wie bist du da drauf gekommen?
Ja.
Genau,
ja,
und ich muss sagen, also die EMAS-Zertifizierung, die haben wir einmal gemacht. Wir sind da auch stolz drauf, dass wir sie bekommen haben. Ich denke auch, dass es für einige Firmen sehr sinnvoll ist. Aber für uns war es, wo ich sage, zu krass von dem Aufwand, das zu bekommen.
Würdet ihr das nicht nochmal machen?
Wir... ich sage ja immer, also ich bereue nichts, gar nichts. Und auch das ist ein Learning und da haben wir vieles wieder mitgenommen für uns. Wir würden es wahrscheinlich genauso wieder machen, weil sonst wüssten wir es ja nicht. Hm? Und wir sind dadurch dann in den...
Die Frage ist natürlich immer dann, wenn ich feststelle, okay, das ist jetzt schon ein krasser Sprung, den man dann noch macht. Aber ich habe ja bis dahin sehr viel erarbeitet und bin dadurch ja auch schon weiter gekommen.
Genau.
Ob ich dann zwingend noch das Etikett brauche, ist halt immer so die Frage, ne?
Genau, und wir haben aber dadurch dann auch diesen Umweltpakt Bayern bekommen, weil wir natürlich EMAS zertifiziert sind, weil wir Ökoprofit sind. Und es ist halt jetzt so, okay, und
was ist das, Umweltpakt Bayern?
Also da würde ich wirklich sagen, also das ist so die kontinuierliche Verbesserung der Umweltleistung. Und das ist ja schon total wichtig. Und da geht es mehr auch um die ganzen Industriezweige, die großen Konzerne. Da muss einfach noch mehr getan werden, um diese Umweltgerechtfertigung zu haben. Und da finde ich das auch super sinnvoll. Aber ich fand es für unseren Handwerksbetrieb eine Nummer too much für uns. Mhm. Genau. Und aber es war gut. Und wir haben mitgemacht, wir haben es bekommen, wo ich auch stolz drauf bin. Und Umweltpakt Bayern war halt damals eine Möglichkeit, auch nochmal so ein Siegel von Bayern zu bekommen. Und mein Luxus ist jetzt, ich habe auf der Homepage den Bereich Nachhaltigkeit, Umweltschutz, Ökosiegel und ich kann es beweisen mit diesen ganzen Zertifikaten, die meines Erachtens auch was wert sind.
Was habt ihr denn genau, oder was war denn so die größte Umstellung, sage ich jetzt mal, die ihr dadurch durch die Erarbeitung gemacht habt? Oder also, auch vielleicht jetzt andere, die das hören, sagen, okay, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht.
Genau,
oder?
Also wir sind auf dem, ich sage das ganz bewusst, auf dem Weg zum papierlosen Büro. Mhm. Mein Mann ist auch, also das ist das, was mein Mann ist. Er ist digital begeistert, er ist technikbegeistert schon immer. Der hat auch in seinem Studium immer PCs repariert und Server eingerichtet. Also der ist wirklich technikaffin. Und der liest zur Entspannung so Technikzeitungen. Also der
Nerd.
Ja, das ist ein Nerd. Ich hab ein Fable für Nerds schon immer. Und genau, und er ist halt Vorreiter und da muss die Mannschaft mit. Also wir haben eine digitale Ablage, wir sind bereit für die digitale Rechnung, die jetzt kommt. Wir verbessern Abläufe dadurch, wo wir auch viel produktiver werden. Wenn der Kapo auf der Baustelle es fotografiert, ist es bei der richtigen Baustelle abgelegt und der im Büro sieht es schon. Es sind die Mengen dann richtig erfasst. Wir haben die Digitalstation, dass natürlich dann auch die Erdmassenbewegungen sofort bei mir im PC sind. Ich muss nicht mehr schauen, welchen Stand hat die Baustelle. Früher musstest du die ganzen Zettel doch alle eingeben. Ich habe das auch noch gemacht. Eine unglaubliche Zeitfressersache für Sekretariat. Mir ist es viel lieber, die rufen die Kunden an und sagen, hey, wie läuft's bei dir im Garten? Brauchst du Hilfe? Als wie wenn die diese Zettel da einhauen.
Ja.
Und das wird jetzt einfach dermaßen gerade beschleunigt, weil den Weg wir so früh begangen haben, wegen dem, dass wir gesagt haben, auf was können wir verzichten, wo können wir schneller werden. Wir haben eine komplette E-Auto-Flotte im Bürobereich, ist bei uns jetzt komplett auf Tesla, weil wir technisch Tesla super finden. Politisch finden wir es gerade sehr schwierig. Wir haben deswegen trotzdem noch, weil unsere Autos werden gefahren, bis die kaputt sind. Und wir haben aber auch komplett die Ladestationen bei uns im Erdenwerk schon, wie auch im Betrieb. Und wir haben natürlich Solarplatten drauf. Soweit wir sie jetzt genehmigt bekommen haben, wollen wir auch ausbauen, dass wir unseren Strom für unsere Autos nutzen können. Weil da wird es sinnvoll. Wenn ich den Kernkraftstrom im Ausland einkaufe, um mein E-Auto zu laden, dann habe ich da Murks dran. Und ich bin auch gespannt, weil Ludwig hat gesagt, die Batterien will er mal im Haus verbauen zum Speichern. Ob er das technisch hinbekommt, die nicht mehr gut sind.
Ich habe mal, wir fahren auch Tesla, und ich habe mal beim Supercharger jemanden getroffen.
Ja.
Den habe ich im YouTube-Video mal gesehen, der verbaut tatsächlich diese gebrauchten Tesla-Batterien. Es gibt ja noch nicht so viele. Es gibt ja noch nicht so viele, die am Ende des Lebens angekommen sind. Aber er verbaut die erstmal aus Unfallautos und so weiter.
Ja.
Also es ist möglich, aber mein Elektriker sagte, er traut dem Ganzen nicht. Aber also, es ist
spannend.
Die Zukunft. Aber,
es ist die Zukunft. Ja. Und ich muss sagen, ich bin da auch dabei. Ich möchte deutsche Produkte in meiner Region nutzen, aber ich bin auf unsere Autoindustrie sauer, dass sie einfach den Zug so verpasst hat in meinem Blickwinkel, dass ich das sage, weil ich will deutsche Autos kaufen und die müssen jetzt richtig Gas geben, was da so auf uns zukommt, dass die einfach marktfähig sind und dann wirklich auch diese, das darf man hoffentlich so sagen, also genau.
Ja.
Ich möchte nämlich ein Produkt, was bei mir erzeugt wurde, wieder einsetzen bei mir im Betrieb. Ja. Das ist was, da bin ich nicht so glücklich drüber.
Ja, vor allem das Schöne ist ja, die Autos, also die Batterien, man kann ja den Diesel, den man jetzt verbrennt und so weiter, der ist ja weg.
Naja, und man muss auch sagen, wie wird der hergestellt? Wie wird der produziert? Was passiert mit dem alles auf dem Weg? Ja, ich sag nur.
Da kann man aber, glaube ich,
dann könnten wir jetzt eine neue Folge machen.
Bremse mich, Entschuldigung.
Habt ihr auch schon elektrische Baumaschinen?
Hatten wir zum Testen jetzt schon einige. Also wir haben die gesamte Pflege umgestellt. Also Heckenscheren, alles was leicht ist, ist alles schon Elektro.
Rasenmäher?
Da fahren bei uns auch viele. Also und wir haben auch welche. Wir haben aber auch noch für die Großen haben wir auch noch welche. Also da ist so, kommt so ein bisschen drauf an, wo wir sagen, es ist, also wir haben das wirklich beurteilt, welche Maschine ist wo sinnvoller für Mensch und Energie. Weißt du, wie ich das meine? Und ein Bagger anstecken ist schwierig. Also da haben wir jetzt echt gesagt, wir haben schon kleine jetzt da gehabt und wir stellen um alles, sobald es auf der Baustelle sinnvoll verwendet werden kann. Mhm. Genau. Aber einen Lader haben wir jetzt bis jetzt noch nicht in E.
Verweis auf unsere Folge, ne?
Wir haben eine Folge aufgenommen, dann ging es um dieses Thema.
Oh, die muss ich noch anhören. Es tut mir leid. Ich bin nicht richtig vorbereitet hier.
Ja. Haben wir auch. Sind noch schon lange dabei. Wir haben mit Liu Gong, Grüße an der Stelle an Matthias, Hersteller aus China. Mhm. Und da geht es so ein bisschen um die, ohne ausführlich, um das zusammenzufassen, die haben kleine Radlader, sehr große Radlader und auch einen Bagger. Also dieses Äquivalent eigentlich vom 5-Tonnen-Radlader haben die als akkubetriebene Version und diesen kleinen, wie schwer wäre der, 2 Tonnen, glaube ich, Bagger. Irgendwie sowas.
Kann mir sowas
so schlecht, also ich weiß, dass wir mit dem Mini-Bagger sehr zufrieden waren. Also, aber das ist echt so dieser Technikbereich, da muss ich dann sagen, hui, weil wir es an unsere Mitarbeiter abgeben. Also früher habe ich die Maschinen selber ausgesucht, aber ich finde es völligen Käse, was auszusuchen, mit dem ich nicht arbeite. Also das soll derjenige, der auf der Baustelle ist, soll entscheiden, also schon in den Rahmenbedingungen, dass es eben zu unserer Firma passt, aber dann soll er aussuchen, was er haben möchte. Und deswegen sind auch unsere Kollegen, also nicht Ludwig und ich, sondern unsere Kollegen waren dann auf der Bauma und haben sich angeschaut, was es alles Neues gibt. Und dann schreiben die wie meine Kinder quasi einen Wunschzettel und der kommt dann zu meinem Mann und dann wird besprochen, was finanziell umgesetzt wird in diesem Jahr und was in der Planung ist.
Jetzt beschäftigen wir uns auch bei Dataflow mit dem Thema Nachhaltigkeit, bei dem Thema Nachhaltigkeitsbericht. Das wäre jetzt meine Frage, weil ich nicht gesehen habe, dass ihr Nachhaltigkeitsbericht geschrieben.
Nein, haben wir nicht geschrieben.
Okay.
Also wir haben damals, also ich hätte diese ganzen Sachen hochladen können. Also, oder meinst du jetzt, dass du diesen Nachhaltigkeitsbericht nochmal deine Ergebnisse zusammenfasst?
Nee, es gibt auch genormt, also zumindest eine Richtlinie gibt es da für diese Nachhaltigkeitsberichte. Kennen wir zum Beispiel auch von zum Beispiel Kuhlmann und Meinen, die machen, begleiten das auch viel, ne, als Unternehmensberatungskanzlei, dass Firmen sich zertifizieren lassen oder manche machen das selber. Und zum Beispiel vom Verband gibt es auch diese Veranstaltung.
Ich habe das gelesen und zwar erst letzte Woche, und dann wollte ich mich anmelden und habe festgestellt, es läuft schon. Und habe mir gedacht, Mist, das habe ich verpasst, weil ich es interessant fand.
Das sind bei uns in NRW, kenne ich das, das sind dann 5 oder 6 Termine, Präsenz und Online. Mhm. Und am Ende, natürlich muss man es auch wollen, wie Ökoprofit, am Ende kommt ein Nachhaltigkeitsbericht raus. Und da haben wir zum Beispiel auch selber mitgemacht, natürlich auch einmal aus dem Grund, dass wir selber mal einen Nachhaltigkeitsbericht schreiben wollen für Dataflow, weil wir es auch irgendwann müssen, ja, als Aktiengesellschaft und so weiter. Und weil wir auch für unsere Software natürlich das irgendwie haben wollen, weil natürlich mit der Software gibt es ja viele Berührungspunkte. Mit Kennzahlen und so weiter.
Also ich finde es super witzig, dass du das jetzt ansprichst, weil das ist auf meiner To-Do-Liste.
Ja, guck.
Und das ist
fehlte mir auch so ein bisschen noch.
Genau, und das ist aber, glaube ich, dem zu Schulden gekommen, dass ich ja jetzt auch mit meinen Kiddies ein bisschen in Teilzeit war und auch manchmal am kranke Kinder, selber schwanger, Mutterschutz, da bist du ein bisschen am Limit. Und ich glaube, da ist mir das durchgeflutscht, um das mal an der Stelle zu sagen. Und mein Papa, der da super affin ist, der ist ja jetzt nicht mehr aktiv in der Firma, sozusagen. Und das ist jetzt echt aufgeploppt, wo ich mir gedacht bin, ja, wer bist denn du so letztes Mal am Schreibtisch? Ja. Und ich habe es gelesen und das ist wirklich so, dass ich sage, wenn das, also entweder ob man dann noch einsteigen kann, wollte ich anrufen, bin ich noch nicht dazu gekommen.
Ich glaube tatsächlich, dass das für dich, für euch gar kein großes Problem ist, weil die meisten Sachen werdet ihr kennen. Mhm. Ich glaube mal mit diesen Scopes, die es gibt, Scope 1, 2, 3 und so weiter, also wie man das noch irgendwie voneinander trennt mit den Kennzahlen. Ich glaube, das wäre noch irgendwie was wahrscheinlich, wo man nochmal gucken muss mit den Kennzahlen, die ihr eh schon habt.
Genau.
Aber sonst denke ich, jetzt so aus dem Bauch hinaus, ich habe das mal ein bisschen mitgeleitet.
Kann man bestimmt einsteigen, obwohl ich bin geduldiger geworden. Ich denke mir immer, das nächste Jahr ist eh schon da. Ha?
Also ich bin wieder dabei. Es ist letztendlich dann Etikett, was ich wieder verpasse. Aber wenn ich eh schon arbeite und weiß, wo meine Potenziale liegen oder auch die schon ausschöpfe.
Aber wer rastet, der rostet. Ha? Also ja. Das ist das, wo ich halt sage, hups, habe ich was verpasst. Und dann würde ich jetzt so in meiner sagen, okay, ich gucke mir das mal an, melde mich an für die nächste Runde, rufe ich an, sage, setz mich auf die Liste, erinnere mich daran, dass ich es nicht vergesse. Und dann mache ich mit, um mir dann zu sehen, gibt es schon was Neues? Habe ich denn was verpasst? Weil es geht ja immer weiter, die Reise. Ha?
Ja, vor allem das Schöne ist ja auch der Austausch zwischen den anderen Firmen.
Genau.
Weil jeder sieht es anders. Und das war bei Ökoprofit so, aber da hatte man ja auch viele branchenfremde Sachen irgendwie dabei im Austausch. Und gerade da sind es alles Gärtner. Und die meisten hatten immer das Thema Fuhrpark. Mhm. Das war meistens der größte Fresser von irgendwelchen Ressourcen und CO2-Emissionen. Aber jeder denkt anders. Nicht jeder sagt, wir wollen jetzt die ganze Flotte elektrifizieren, weil dann gibt es irgendwie andere Gründe, weil die sagen, wollen wir nicht, was auch immer, ist auch alles gut. Aber genauso, am Ende geht es um Zahlen und das finde ich irgendwie geil. Ne?
Ich wollte noch zudem noch was ergänzen mit Energie. Wir haben den Holzofen bei uns jetzt ins Büro reingebaut. Das war für uns ein Protest, weil wir gesagt haben, wir wollen auch unser Büro heizen können, wenn wir keinen Strom mehr hätten. Also wir haben wirklich einen Ofen im Besprechungsraum, wo man schön ein Lagerfeuer anmachen kann. Und was ich noch sagen wollte, ich habe nicht bei dem Fuhrpark meine Schmerzen, weil wir da echt immer informiert sind durch meinen technikinteressierten Mann und meine Mannschaft, die auch sehr begeistert ist. Was mir immer Sorge bereitet, wo ich auch gern Input nehme, und ich bin auch gespannt auf den Steinbruch, wo wir noch hinfahren, weil ich finde, Steine ist was, das macht mir immer echt Kopfzerbrechen, also Naturstein, ich liebe ihn.
Deswegen haben wir Helme auf.
Genau. Und es ist aber so, ich will nicht, dass ein Kind geklopft hat, ich will nicht, dass Mitarbeiter verletzt wurden. Ja. Ich möchte, dass ich das Material gut verbauen kann. Ich möchte auch nicht, dass Naturschutzgebiete wegen dem Steinbruch ruiniert werden. Das ist ein Thema und ich finde auch da Recycle-Material super spannend, weil was schon da ist, nutze ich wieder. Ja. Also das ist ein Thema, da sind wir immer dran. Wir haben auch schon mal von den Gärtner von Eden probiert, Steine zu zertifizieren, wo man aber auch bei diesem Thema wieder ist, kann man es nachprüfen? Du musst ja vor Ort sein, du musst es ja checken, du brauchst jemanden, der dir das garantiert, dass diese Sachen eingehalten werden. Und ich finde halt auch, wir machen tolle Betriebsausflüge, waren mal in Bozen und haben uns auf dem Weg auch einen Steinbruch angeschaut. Und da ist alles top, also Menschen, Urlaub, Ding. Und es ist trotzdem ein sackharter Job, Stein zu bearbeiten. Wir haben es gesehen, die haben auch keine daigen Kollegen mehr, weil da echt auch welche vom Ausland kommen, die diesen Job rocken. Also einen ganzen Tag Steine brechen, Hut ab. Also ich sage, es gibt schon wirklich anstrengende Berufe. Ja. Genau, aber da finde ich es wichtig. Und Pflanze. Pflanze ist auch so ein Thema, wo du immer dran sein musst, weil es geht ja auch um Transportwege, auch beim Stein. Schwere Dinge bewegen. Ey, das sind so viele Themen, da macht es im Kopf echt nur plopp, plopp, plopp die ganze Zeit.
Ja, ja. Thema Pflanze finde ich auch nochmal ganz spannend, wo du das gerade ansprichst. Und zwar ist das ja, ich würde mal jetzt so aus meiner Wahrnehmung ja in den letzten Jahren schon auch ein Wandel in der Bepflanzung, also zumindest jetzt bei uns in der Region. Ich weiß, bin jetzt nicht so oft in Bayern und weiß nicht, wie das hier so von der Kultur her ist. Aber es wird ja viel mehr jetzt, der Trend geht jetzt einfach viel mehr auch dahin, dass man mehr Staudenbepflanzung macht, weniger Rasenflächen, weniger Versiegelung. Aber es ist ja immer noch das Oberthema, was ich von vielen Kunden höre, dass sie sagen, ja, wir wollen halt einen pflegeleichten Garten haben.
Ja, da habe ich, ich weiß gar nicht, wo ich anfange. Okay, ich fange mal an einer Stelle an. Ich habe mit meinem Papa damals den Naturgartenlehrgang gemacht, Naturgartenprofi beim Reinhard Witt. Mein Papa hat ihn durchgezogen. Ich habe ihn gemacht, aber ich bin wirklich einen Tag nach meiner Hochzeit zu einem Lehrgang gefahren. Also ich habe kirchlich geheiratet, fette Party, 180 Leute, habe die Geschenke noch ausgepackt und bin zum Naturgartenlehrgang
Hochzeitsreise.
Gefahren. Hochzeitsreise. Ohne meinen Mann, mit meinem Papa. Hochzeitsreise war Gott sei Dank nach der Standesamtlichen. Ein paar Tage Paris, genau. Aber es ist so, dass das ganz Tolles, was Reinhard uns mitgegeben hat, also einfach Ansaaten. Ansaaten, die Pflanze wächst vor Ort. Wo habe ich die Ansaat her? Wo wird die, was ist das für eine Saat? Nicht jede Saat ist eine gute Saat. Gehört diese Pflanze dorthin, wo sie auch ausgesät wird? Wo wird das Saatgut erzeugt? Dann auch, dass man eben nicht düngen muss. Muss man nicht. Wenn die Pflanze das gewohnt ist, wenn die wächst halt langsamer. Muss man einfach damit klarkommen.
Den Standort angepasst, was für einen Standort habe ich überhaupt?
Genau, die Pflanze nimmt den Standort, den sie hat und dann auch mit der Bewässerung. Wenn die Pflanze es gewohnt ist, dass sie nicht, also beim, ich muss sagen, Ansaat, wenn mal Wasser draufgekommen ist, muss man natürlich dann schauen, dass die nicht vertrocknet, die Ansaat. Und wenn ich frisch gepflanzt bin und da ist gerade eine Hitzewelle, muss ich auch gießen, da bin ich fein. Aber wenn ich natürlich eine Pflanze an eine Bewässerung hänge oder die super oft gieße, dann denke ich, ja cool, Wurzeln nur im oberen Bereich, ja. Muss ich gar nicht in die Tiefe gehen, brauche ich nicht. Und dann höre ich auf, schalte die Bewässerung ab, weil ich, keine Ahnung, weil der Besitzer wechselt, dann stirbt der Garten ab. Weil, jetzt muss ich mit meiner Hand aufpassen, ich bin nicht ans Mikro, Entschuldigung. Da werde ich gleich so aktiv, wenn das Thema zur Sprache kommt. Und bei der Pflanze geht es ja darum, heimische Pflanzen zu verwenden, die für die Natur nutzbar ist. Und das ist absolut was, wo unsere Firma schon immer dahinter steht. Wir bauen seit 30 Jahren Biotopschwimmteiche, weil eben dieses Nass im Garten, dieser Lebensraum so wichtig ist. Das ist auch, wir bauen immer lieber einen Swimmingpond als wie einen Pool, obwohl ich lieber einen Pool mit Naturwasser und Bioreinigung baue, als wie einen Chlorpool. Und bei der Bepflanzung ist es dasselbe. Es gibt Themen, die Menschen haben, die mich bewegen. Und ich glaube, man braucht einen anderen Ansatz, weil ich habe ganz oft das Thema, ich brauche eine Blickschutzhecke. Ich will meine Nachbarn nicht mehr sehen. Ich möchte meinen Nachbarn verdecken. Und das ist eine Kultur, die mir einfach Sorgen macht, menschlich auch. Weil wenn wir uns alle in Vierecke einkasteln, in kleine Gefängnisse einengen, dann nehmen wir uns den Blick, wir nehmen uns den Kontakt und wir nehmen uns die Chance, dass wir vielleicht unseren Nachbarn sogar mögen. Und wenn ich nämlich alles auf Schatten um dicht und zu, vielleicht wäre ja für beide, von beiden Seiten es viel schöner, die Thujenhecke wegzureißen, die vielleicht zu hoch geworden ist, die vielleicht gar keinen Sinn ergibt, weil sie einfach halt dunkel und hoch und Schatten ist. Ich reiße sie weg, mache eine lockere Staudenhecke mit, nicht Staudenhecke, Sträucherhecke mit vielleicht auch ein paar großen Stauden, wo Lücken entstehen, wo ich meinen Nachbarn vielleicht jetzt nicht an der, wo ich mit dem Bikini liege, stelle, grüße, aber es gibt bestimmt vielleicht eine Ecke im Garten, wo ich sage, wenn ich ihn sehen möchte, gehe ich dahin und winke. Ja. Oder total gewagt, ich mache ein Tor rein, ich könnte rübergehen. Es verändert unglaublich, dass man vielleicht einfach mal, auch wenn einem was stört, zum Nachbarn geht, läutet und sagt, hey du, die Fichte, die jetzt, weiß ich nicht, wie groß ist, können wir die vielleicht entfernen und könnten wir was reinpflanzen, eine Vogelbeere, wo vielleicht wir beide schönere Beeren sehen, Vögel kommen, ich mag Vögel, lass uns eine Begegnungsstätte schaffen. Der andere sagt, boah, ich will den Schatten auch weg haben.
Verstehen sich die Hunde ja auch besser, als wenn sie die ganze Zeit nur am...
Richtig, da kommt so eine Kette. Und ja, ich bin auch für Regeln. Also ich bin froh, dass bei uns Mauern an Grundstücksgrenzen in vielen Bereichen verboten sind. Auch weil dann Igeltiere nicht mehr durchkommen, Wasser nicht mehr abfließen kann. Eine Mauer hat an bestimmten Sachen Sinn, aber nicht überall. Und ganz sicherlich nicht in einem Garten, wo die Natur wunderschön ist, brauche ich keine Mauer.
Das heißt, ihr geht auch direkt so in die Beratung rein oder sind oder fragen die Leute nicht an bei euch, die sagen, ich möchte jetzt meinen Rasen und den portugiesischen Kirschlorbeer haben? Oder?
Mein Traumkunde, das kann ich total gut sagen, ich habe Kunden, sowas feiere ich großartig. Ich folge euch seit Jahren über Zeitung, Instagram, ich habe euch schon ganz oft in den Rosentagen besucht und ich weiß, was ich will, weil ihr mir das schon alles gezeigt habt und jetzt habe ich dieses Grundstück, ich habe eine Klebekollage, was ich alles möchte und jetzt gehen wir zusammen in die Planung. Das ist ein Traum.
Das ist Wahnsinn.
Das ist ein Traum und am besten dann noch so, das ist meine Familie. Das
sind Selbstverwirklichung, ja.
Voll.
In purer Form.
Aber das ist doch, wenn du mal den Quadratmeterpreis in unserem Landkreis anschaust oder in den umliegenden Landkreisen, dann ist jeder Quadratmeter absolute Selbstverwirklichung.
Okay.
Wisst ihr, was ich meine? Ja. Und da ist jeder Quadratmeter, wo ich was Blödes draufstehen habe oder einen Boden versiegelt, der nicht versiegelt werden muss, auch überflüssig. Und wir haben immer mehr Kunden, das feiere ich großartig. Es gibt repräsentative Bereiche, das darf man nicht vergessen. Auch beim Firmenkundenbereich, es muss die saubere Terrasse mit den stylischen Möbeln, der hat seine also das hat seine Berechtigung. Oder auch der Eingang, der was darstellen muss, kann aber auch natürlich schön gestaltet werden, dass er was darstellt. Aber wir haben immer die Kombi, wie kann ich Natur nutzen und auch das verbinden, um das Bestmögliche für uns alle rauszuholen.
Genau. Also ich frage mich auch manchmal bei dieser Schublade der Naturgartenbauer, ich glaube, die meisten denken, das ist nicht ästhetisch.
Das ist falsch.
Genau.
Genau. Und das ist bei mir auch so, wie ich sage, ich will nicht das eine oder das andere, sondern ich will, jetzt hört sich immer krass an, ich will alles. Genau. Also es ist so, dass man wirklich immer dran denkt, ich habe jetzt einen Kunden, der hat einen Wunsch, der bezahlt und den muss ich abholen. Und der Kunde denkt ja auch manchmal, dass Rasen- und Thujenhecke Natur ist und normal ist.
Ja, weil es nicht, viele denken das.
Weil er es nicht anders kennt. Ja. Und dann muss ich in der Beratung ihn abholen und auch fühlen, wie weit kann ich in welche Richtung mit diesem Kunden gehen. Feingefühl, weil wenn jemand panische Angst vor Fröschen hat und Schlangen und Natur einfach Angst hat, muss ich den nicht vor die Hauszimmertüren einen Schwimmteich bauen. Das ist einfach falsch, weil dann wird der nicht glücklich und dann wird er den platt machen. Da helfe ich keinen damit. Aber vielleicht kann ich den dann zum Beispiel sagen, wir nehmen jetzt nicht den weißen Marmor, er wird dich blenden, er ist unangenehm. Ich probiere das knallhart aus. Sag ich, geh mal raus, schau dir mal eine weiße Fläche an. Da denkst du dir auch bei der weißen Wand, hui. Hm? Und jetzt schau dir mal vielleicht den beigen Naturstein, den grauen Naturstein an. Schau ihn dir an, wenn er nass ist. Überleg, dass welche Färbungen er hat, wie der glitzert. Oder auch ein Betonstein kann auch wunderschön sein. Wir haben tolle Betonsteine und die machen auch absolut Sinn in vielen Dingen. Genau. Und dann ihn abholen. Zum Beispiel muss der Blickschutz überall blickdicht sein. Warum? Dann kann ich sagen, okay, wir verwenden keine Fichte, wir verwenden entweder Eibe, wenn schattig sinnvoll, Lorbeer, wenn es sein muss oder wenn es gewünscht ist. Wir haben bei uns auch so Auflagen, dass wir bestimmte Mischhecken machen müssen. Da musst du dann halt auch sagen, okay, wenn es blickdicht, also das gibt es bei uns sehr strenge Auflagen, dass man bestimmt, es gibt Thujen, darfst du in vielen Bereichen nicht mehr pflanzen. Und dann gibt es bei blickdicht nicht mehr so viel. Dann gibt es entweder die Buche, wo das Laub dran bleibt, oder eben die Eibe. Und dann musst du sagen, okay, Liguster, immer grün geht noch, aber dann wird es bei blickdicht halt schon grenzwertig. Kann man aber auch sagen, vielleicht kann man was mit einem Holzelement lösen. Und da vielleicht eine Kletterpflanze.
Ich schmunzel gerade wegen der Buche, wo das Laub dran bleibt. Ich habe zu Hause eine Buchenhecke und es ist natürlich dann diese Zeit April, Mai,
wo das dann alles runterkommt.
Wo alles runterkommt, mal gar keine Sicht mehr. Und ich kann mir jedes Jahr von meiner Frau anhören, wann kommt endlich die Hecke? Kommt schon.
Ich sag's halt deswegen, weil es gibt ja mehr Buchen und so für den Zuhörer, nicht jeder ist so affin, dass er den Unterschied kennt. Mhm. Ich versuche auch immer eigentlich keine lateinischen Begriffe zu verwenden, um alle mitzunehmen.
Und also ich glaube, uns hören meistens
gerne. Aber
ich hoffe, das ändert sich, weil ich will ja, dass es auch die hören, die vielleicht in der Thematik nicht so tief
sind. Ach, gerne.
Genau. Um die abzuholen. Ja. Genau. Also auch gerne alle anderen, die keine Gärtner sind. Ja. Genau. Aber es ist halt so, dass das super ist, wenn das rote Laub ist, auch schön. Aber da haben wir halt auch das Problem, dass dann schon manche Kunden wieder sagen, nix, wo Laub runterfällt.
Da immer muss man, grün.
Ja, genau. Aber es ist halt so, wenn die Fichtenhecke unten kahl wird, ist sie nicht mehr schön, wenn sie falsch geschnitten wird.
Und ich finde, dadurch nimmt man diese ganze Vielfalt. Also ein Garten ist ein Kunstwerk. Und ein Kunstwerk einmal dreidimensionell, aber auch zeitlich.
Genau.
Jahreszeiten, der Lebensraum verändert sich. Und wenn ich alles konserviere, dann habe ich nur ein Bild, was statisch ist und sich nicht mal guck mal, wir gucken jetzt raus. Wir haben jetzt 1. Mai ist heute. Und,
es ist voll schön hier übrigens, ne?
Ja.
Also auch wenn wir die ganze Zeit im Stau stehen, der Jan ist, glaube ich, schon leicht genervt, oder?
Wir haben hier Sonne und Blumen und Berge.
Ja, und wenn das jetzt alles nur so einheitsbrei das ganze Jahr über wäre, ist ja grausam.
Nee, das ist furchtbar, weil vor allem bei mir ist so, ich bin Mensch, ich mache mir immer in der Früh, meine Familie weiß, ich bin kein Morgenmensch beim Aufwachen, ich brauche da meinen Cappuccino und dann gehe ich, wenn es geht, in den Garten raus und warte, bis ich den getrunken habe, dann bin ich auch für alle genießbar. Und bei mir ist immer so das Erste, und ich denke mir schon immer, vielleicht langweilig die Menschen auch, weil ich es dann immer teilen muss. Das ist dann so, oh, die erste Akelei in meinem Garten, yay! Und die wird dann sofort fotografiert und hochgeladen. Ja, ich bin wahrscheinlich jetzt so alt in dem Alter, wo man Blumen hochlädt. Aber ich liebe es zum Beispiel dann auch, wenn die Vögel kommen und die Bären anfressen, dann ist zum Beispiel so, meine Mama regt sich immer tierisch drüber auf, ich habe eine Wetterkerze, Königskerze bei mir im Garten, die versamt sich, die lasse ich stehen, weil da sind Insekten drauf, das ist der Wahnsinn. Und die Vögel holen im Winter dann immer noch die ganzen Samenstände, dann wird das überall fröhlich wahrscheinlich hingekackt, deswegen vermehren sich die auch überall bei mir im Garten. Und dann habe ich, ich glaube, ich habe dieses Jahr bestimmt 35 Königskerzen bei mir im Garten stehen, die sind super beeindruckend. Ich liebe sie und ich liebe es, dass ich nicht weiß, wo sie kommen. Meine Mama flippt völlig aus, wenn die dann beschließt, in der Mitte meines Weges zu kommen, aber ich laufe diese Saison, wo sie da ist, um diese Kerze drumherum, weil sie ist nur einmal am Blühen. Sie kommt ein Jahr, ist die kleine Blattrosette zum Sehen, dann kommt die Kerze und dann ist sie wieder weg. Und wie schön ist das?
Aber wie spannend. Also du hast ja damals Bankkauffrau gelernt aus dem, glaube ich, aus hauptsächlich aus der Sicherheit, wo es Sicherheit haben.
Absolut. Hat auch was aus dem Unternehmertum zu tun, dass ich immer gemerkt habe, ohne Moos nichts los und es ist nicht lustig, wenn der Geldfluss nicht stimmt.
Aber jetzt ist das ja schon fast ein manchmal Kontrollverlust, den man ja hat, wenn man sowas macht.
Aber das ist aber es ist auch so beglückend. Das ist ja auch Überraschung, ha? Also das ist ja auch so, das ist ja, beim Aktiendepot ist das auch ein bisschen, da kann man auch schöne Überraschungen erleben oder auch nicht so schöne. Und im Garten ist es auch so. Und ich bin ein verspielter Mensch. Also das ist auch so, wo ich sage, also ich mag gern Überraschungen, so im Garten. Mein Mann würde jetzt lachen, ich mag in meiner Organisation keine Überraschungen.
Okay.
Also ich bin auch manchmal ein bisschen Kontrollfreak. Aber das liegt vielleicht auch daran, im Garten auch so, ich mag den Löwenzahn nicht bei mir im Garten, aber ich bin halt umgeben von Wiesen, deswegen komm da. Und es gibt auch Dinge, die ich aus meinem Garten raushau, weil ich halt der Löwenzahn mir halt meine Stauden platt macht oder...
Dafür ist es ja auch ein Garten, der...
Es ist
der,
Eingriff, es ist...
Interpretiert ja Natur.
Ja, genau.
Es ist ja keine Natur.
Wir wären auch sonst Waldgebiet, wo ich wohne. Also es ist ja so, allein, dass es kein Wald mehr ist, es ist schon ein Eingriff.
Ja.
Ja, genau.
Was ist denn, wenn wir ein bisschen in die Zukunft blicken... Was habt ihr noch vor mit eurer Firma?
Oh, also wir haben vor, in dieser verrückten Welt einen guten Weg zu finden für unsere Kollegen, unsere Mannschaft, für uns privat und dass wir weiterhin die Welt besser machen können in kleinen Bereichen. Und ich denke, wenn wir das alle machen, wir wollen natürlich auch damit Geld verdienen, das gebe ich ganz ehrlich zu, weil von irgendwas müssen wir leben und die Löhne unserer Kollegen
bezahlen. Mitarbeiter
wollen
ja auch bezahlt werden.
Genau. Und ich kann auch nur verändern, wenn ich Geld habe dazu, es zu tun.
Aber seid ihr dann in, Entschuldigung, dass ich unterbreche, ja, seid ihr dann in 15 Jahren nochmal 30 Leute mehr?
Das glaube ich für mich nicht. Also 30 Jahren kann es ja sein, dass meine Kinder die Firma schon haben. Das weiß ich dann nicht. Wenn ich mit 50 vielleicht schon in Ruhestand gehen darf, schauen wir mal. Nee, warte, mit 30 Jahren, ich wäre 40, Gottes Willen, da bin ich 70. Ich bin da im Ruhestand.
Ich meinte 15
Jahre. 15 Jahre bin ich 55. Dann hoffentlich haben wir die Übergabe dann am Start, entweder mit Kindern oder Kollegen.
Ja.
Weil wir auf jeden Fall uns wünschen, dass die Firma weiter existiert. Und dass wir auch hoffentlich weiter Gärten bauen und ich hoffentlich dann die Gärten wieder besuche. Also, dass meine Kinder wieder die Gärten sehen, die vielleicht wir gebaut haben, oder?
Wie der Weg der Polygonalplatten weitergebaut.
Ja, genau. Und dass der Weg weitergeht. Und ich muss halt sagen, eine Linde wird halt echt, also Bäume, die wir pflanzen, die stehen ja dann hoffentlich noch.
Ja.
Genau. Und deswegen, ja, weiter so, oder? Und gefühlt geht die Zeit so schnell vorbei, dass wahrscheinlich das auch schnell ist.
Okay, wir haben so eine schöne Abschlussfrage.
Mhm.
Ich weiß nicht, ob du die schon mal gehört hast. Wir wollen, der TH Zwendeburg ist ja auch hier vorne irgendwo im Bus, also nicht bei uns, aber irgendwo.
Ach, schön,
da,
der ist auch dabei.
Ist auch mit dabei.
Da freue ich
genau,
mich.
Und irgendwann kriegen wir vielleicht mal unsere Doppelseite in der Dega. Und stell dir vor, wir bekommen die und du hast das Glück, dass du ein Zitat auf diese Doppelseite großen Lettern quasi draufstehen kannst, als Botschaft für alle, die diese Zeitung lesen, also alle aus der grünen Branche. Was würdest du da draufschreiben?
Also, lasst uns die Welt gemeinsam grüner und schöner machen.
Perfekt.
Nehmen wir.
Nehmen wir.
Wir bedanken uns recht herzlich bei dir.
Ja, mega tolles Gespräch. Vielen
und,
lieben Dank.
Ja, wünschen dir stellvertretend für den Benedikt, der da vorne ist, auf dieser Reise noch ganz viel Spaß.
Ja.
Also hat mir auch ganz, ganz viel Spaß gemacht, das Gespräch. Vielen Dank, dass ich die Chance dafür hatte. Und es sind viele Themen, wo ihr bestimmt noch viele Podcasts auch drüber machen könnt, weil da geht es ja in jede Richtung weiter.
Genau.
Genau. Und ich werde euch auf jeden Fall folgen und weiter schön zuhören.
Wir dir auch.
Danke.
Viel super. Erfolg auch noch mit deinem Podcast. Also
Dankeschön.
Auf jeden Fall, wer ihn nicht kennt, wir verlinken das unten in den Shownotes. Genau. Auf jeden Fall reinhören. Fuchs baut Podcast.
Richtig.
Richtig, genau.
Sehr gut.
Puh. Genau. Alles klar. Dann Danke. Eine gute Fahrt noch.
Ciao, ciao.
Danke.
Dieser Podcast wird produziert und präsentiert von Dataflor.
Bei Fragen, Anregungen oder auch wenn ihr selber mal Gast in unserem Podcast sein möchtet, schreibt uns einfach an podcast@dataflor.de.
Vielen Dank fürs Zuhören.